Hier ist Radio Rumänien International. Sie hören unsere zweite deutschsprachige Sendung für Mittel- und Westeuropa auf Kurzwelle über Satellit und im Internet.
Hallo und willkommen, liebe Hörerfreunde, zu der heutigen Sendung bei Radio Rumänien International. Ich bin Alex Terescu. Danke, dass Sie auch an diesem Dienstag auf unseren Frequenzen sind. Gleich im Anschluss hören Sie Nachrichten und die Beiträge zum aktuellen Tagesgeschehen. Außerdem im Programm die Kulturinterferenzen und noch viel mehr. Bleiben Sie dran.
Funkjournal.
Die Nachrichten bei RRI. Die Regierungskoalition aus Sozialdemokraten und Liberalen hat sich für getrennte Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Bukarest entschieden. Diese sind die Senatorin Gabriela Firea, ehemalige Bürgermeisterin zwischen 2016 und 2020 für die Sozialdemokraten, sowie Energieminister Sebastian Burduja für die Liberalen. Die Entscheidung, so die beteiligten Politiker, wurde getroffen, um die Wählerschaft der beiden Parteien so weit wie möglich zu mobilisieren. Die Ankündigung steht am Ende einer Koalitionssitzung, die aufgrund von Medienberichten über die angebliche Unvereinbarkeit des ehemaligen gemeinsamen Kandidaten, dem Arzt Katalin Kırstoiu, einberufen worden war. Ihm wird vorgeworfen, als Leiter der Universitätsnotfallklinik in Bukarest Arzttermine in einer privaten Klinik gehabt zu haben. Die Koalitionsspitzen haben beschlossen, dass die Kandidaten in den Bezirken der Hauptstadt gemeinsam bleiben werden, ebenso wie die Listen für die Gemeinderäte. Für die PSD und PNL gibt es auch eine gemeinsame Liste für die Europawahlen, die zeitgleich mit den Kommunalwahlen am 9. Juni stattfinden werden. Rumäniens Präsident Klaus Johannes hat einen dreitägigen offiziellen Besuch in Südkorea angetreten, dem ersten Land in der asiatisch-pazifischen Region, mit dem Rumänien seine Beziehungen auf die Ebene einer strategischen Partnerschaft angehoben hat. Das Staatsoberhaupt legte einen Kranz auf dem Nationalfriedhof in Seoul nieder. Die politischen Konsultationen werden sich auf die Stärkung der strategischen Partnerschaft, politisch-diplomatische Zusammenarbeit und Verteidigung, die wichtigsten regionalen und globalen Herausforderungen sowie die Förderung der Bereiche der sektoralen Bereiche, wobei der Schwerpunkt auf der Steigerung von Handel und Investitionen in verschiedenen Bereichen liegt, konzentrieren. Dazu gehören grüne und nukleare Energie und neue Technologien, IT und C, Umwelt- und Klimawandelmanagement, Infrastruktur, Energie, Verkehr und Gesundheit und Bildung. Außerdem wird dabei die besondere Verbindung zwischen dem kulturellen Austausch, außerdem soll dabei der besondere kulturelle Austausch hervorgehoben werden, der in den letzten Jahren in den beiden Ländern bemerkenswert gewachsen ist. Der Besuch von Präsident Klaus Johannes in Südkorea ist der erste Besuch auf Ebene eines Staatschefs seit 16 Jahren. Zwei rumänische Filme sind in der offiziellen Auswahl des berühmten Filmfestivals von Cannes in Frankreich. Das sind der Spielfilm »Drei Kilometer bis ans Ende der Welt«, die Geschichte der komplizierten Beziehung zwischen einem Teenager und seinen Eltern unter der Regie von Emmanuel Pirvou, und der Dokumentarfilm »Nasty« über das Leben und die Karriere des Weltranglisten-Ersten im Herren-Tennis, des Rumänen Ilie Năstase, unter der Regie von Tudor Giurgiu Cristian Pascariu und Tudor de Popescu. Das Filmfestival von Cannes hat auch Mohammed Rasulov, einen iranischen Filmemacher, der das fundamentalistische Regime in Teheran kritisiert, zum Wettbewerb eingeladen. Die 77. Filmfestspiele von Cannes finden vom 14. bis zum 25. Mai statt. Und nun zum Sport. Die rumänische Tennisspielerin Jacqueline Cristian hat in der ersten Runde der Qualifikation für das Hauptfeld des Turniers in Madrid die US-Amerikanerin McCarthy Kessler mit 7:6 und 6:4 besiegt. Das Turnier der Kategorie WTA 1000 ist mit insgesamt fast 7 Millionen Euro dotiert. Christian spielt im Finale der Qualifikation gegen die Australierin Daria Saville. Im Hauptfeld in Madrid stehen drei Rumäninnen, Sorana Kürster, die sich direkt für die zweite Runde qualifiziert hat, Anna Bogdan, die in der ersten Runde auf die Chinesin Xu Wang trifft, sowie Irina Begu, die bei ihrem Debüt auf die Tschechin Linda Fruchtichova trifft. Simona Halep, die ehemalige Weltranglistenerste, hat angekündigt, dass sie nicht am Turnier in Madrid teilnehmen wird, für das sie eine Wildcard erhalten hatte. Leider braucht mein Körper mehr Zeit, um sich vorzubereiten, schrieb Halep in einem Social-Media-Post. Und zum Schluss das Wetter. In weiten Teilen Rumäniens regnet es heftig. In den Hochgebirgsregionen übersteigen die Wassermengen stellenweise 10 bis 15 Liter pro Quadratmeter und es besteht die Möglichkeit von Überschwemmungen. Der Wind ist mäßig mit vorübergehender Verstärkung in den meisten Gebieten, im Allgemeinen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 55 km/h. Die Höchsttemperaturen erreichen heute zwischen 10 und 21 Grad Celsius, soweit die Meldungen.
Unser Funkjournal geht weiter mit einem innenpolitischen Beitrag von Stefan Stoika. Die Erfolgsstory von Dr. Katalin Kirstoiu, einem renommierten orthopädischen Chirurgen und Direktor eines großen Krankenhauses in Bukarest, wird zumindest vorerst auf seine ärztliche Laufbahn beschränkt bleiben müssen. Die Parteien der Regierungskoalition, die Liberalen und die Sozialdemokraten, haben seine noch bis vor kurzer Zeit hochgelobte Kandidatur für das Amt des Bürgermeisters von Bukarest fallen gelassen. Die Entscheidung wurde am Montagabend nach langwierigen Diskussionen getroffen. Kirstoiu war der perfekte Verlierer. Gegen ihn wurden zum einen Vorwürfe von Interessenskonflikten laut, nachdem er offenbar rechtswidrig als Leiter eines öffentlichen Krankenhauses gegen Bezahlung Sprechstunden in der Privatklinik seiner Frau angeboten hatte. Die 10%, die ihm in den Umfragen gutgeschrieben wurden, machten ihn überdies zu einem eher zweitrangigen Kandidaten. Die Parteien der Koalition werden nun getrennt in den Wahlkampf ziehen. Die Sozialdemokraten schicken Gabriela Firea, ehemalige Oberbürgermeisterin und Vorsitzende des Bukarester Ortsverbands der Sozialdemokraten, ins Rennen. Die Liberalen ihrerseits versuchen es mit dem derzeitigen Energieminister und Chef ihres Hauptstadtverbandes, Sebastian Burduja. Die beiden Parteien gehen davon aus, dass dies ihnen helfen wird, ihre eigene Wählerschaft zu mobilisieren. Politischen Quellen zufolge werden sich die beiden Kandidaten im Wahlkampf gegenseitig eher schonen, das heißt, sie werden sich nicht gegenseitig angreifen und einen eher konstruktiven Wahlkampf führen, der sich auf Lösungen für Bukarest konzentriert. An den Kandidaten für die Wahl der Bezirksbürgermeister und den Listen für die Gemeinderäte ändert sich nichts. Favoriten sind laut Umfragen der derzeitige unabhängige Bürgermeister Nikușor Dan, der vor einer Allianz bürgerlicher Oppositionsparteien unterstützt wird, und der Bürgermeister im fünften Bezirk, der Populist Cristian Popescu-Piedone, der für eine Kleinpartei antritt, nämlich für die sozialliberale humanistische Partei. Mit Gabriela Firea und Sebastian Burduja am Start wird der Wettbewerb theoretisch noch komplizierter. Firea könnte zwar am Stimmenrand von Piedone fischen, Burduja bei Dan, aber die Aufgabe ist gewaltig. Kirstoiu war ohnehin im politischen Labor der Koalition gerade deshalb ausgetüftelt worden, weil den Kandidaten Firea und Burduja keine echten Erfolgschancen eingeräumt wurden. Firea habe ein durchwachsenes Mandat hinter sich und werde die liberalen Wähler nie überzeugen, und Burduja werde auch von den eigenen Wählern kaum ernst genommen. Ein Verzicht auf die gemeinsame Kandidatur für Bukarest könnte sich auch auf die Wahl zum Generalstadtrat auswirken, wo die Liste der Koalition von Liberalen und Sozialdemokraten zwar laut Umfragen Spitzenreiter ist, aber nur einen kleinen Vorsprung vor der Liste der Bürgerlichen hat. Sozialdemokraten und Liberale wollen das Bild einer soliden Koalition mit Chancen auf ein Bündnis im Stadtrat vermitteln, aber die gegenseitigen Angriffe und nun das Fiasko der gemeinsamen Kandidatur für Bukarest gefährden ihre Chancen. Ebenfalls am 9. Juni hat die Koalition aus Liberalen und Sozialdemokraten eine weitere wichtige Prüfung zu bestehen, die Wahlen zum Europäischen Parlament, für die sie eine gemeinsame Liste vorschlagen und sich zum Ziel setzen, mehr als die Hälfte der Sitze für Rumänien zu gewinnen.
Im Funkjournal von Radio Rumänien International geht es weiter mit dem zweiten Hintergrundbericht. Die rumänische Automobilindustrie boomt seit einigen Jahren und Experten gehen davon aus, dass dieses Jahr Spitzenwerte in der Produktion erreicht werden. Allein in den ersten drei Monaten dieses Jahres rollten 153.000 PKWs vom Fließband der rumänischen Automobilwerke. Daniela Budu hat dazu recherchiert, im Studio begrüßt sie Sorin Georgescu. 2024 hat der rumänischen Automobilindustrie den bisher besten Start der letzten fünf Jahre beschert. Und Experten schätzen, dass es auch dieses Jahr steil nach oben für die rumänischen Autobauer gehen wird. Adrian Sandu, Generalsekretär des Verbandes der Automobilhersteller, sagte unlängst, dass auf mehr als 60 Märkten in der ganzen Welt eine Nachfrage nach Fahrzeugen aus rumänischer Produktion bestehe. Schon im vergangenen Jahr sei mit 513.000 gefertigten Fahrzeugen ein neuer Rekord für die rumänische Autoindustrie aufgestellt worden. Nach Schätzungen des Verbands wird die lokale Autoproduktion dank der neuen Modelle von Dacia und Ford, die in den Werken Mioveni und Craiova im Süden des Landes hergestellt werden, auf 550.000 Einheiten ansteigen. Darüber hinaus haben die Ford-Werke in Craiova bereits das Modell Puma mit dem neuen Facelift vorgestellt und die Produktion der neuen Modelle Tourneo Courier und Transit aufgenommen. Im Jahr 2019, das als Vergleichsbasis für die Zeit vor der Pandemie immer wieder herangezogen wird, waren in den Werken in Südrumänien insgesamt weniger als eine halbe Million Autos vom Band gelaufen. Doch demnächst sollen auch mehr Reifen in Rumänien hergestellt werden, nachdem der französische Reifenhersteller Michelin angekündigt hat, dass er einen Teil der derzeit in Polen abgewickelten Produktion bis Ende des Jahres schrittweise in sein Werk im nordrumänischen Salou verlagern wird. Die Entscheidung wurde im Anschluss an die Umgestaltung des polnischen Werks getroffen, nachdem ein Teil der derzeitigen Produktionslinie durch moderne Technologie ersetzt wurde. Die sich verbessernde Straßeninfrastruktur greift der Automobilindustrie zusätzlich unter die Arme. In diesem Jahr wird die südliche Hälfte Rumäniens, also die Landesteile Kleine Walachei, Große Walachei und Dobrogea, voraussichtlich über Hochgeschwindigkeitsstraßen verfügen. Die schnelle Verbindung zwischen Craiova, Bukarest und Constanța sei ein Vorteil für die Automobilindustrie, aber auch für künftige Unternehmen, die Produktionsstätten in Rumänien eröffnen wollen, sagt Adrian Sandu, Generalsekretär des Verbandes der Automobilhersteller.
Es ist extrem wichtig in dieser Kompetition europäischen und mondialen, dass Rumänien mehr Kriterien der Kompetitivität erreicht.
Im europäischen und globalen Wettbewerb ist es für Rumänien äußerst wichtig, so viele Wettbewerbskriterien wie möglich zu erfüllen. Eines dieser Kriterien betrifft die Verkehrsinfrastruktur, sowohl auf der Straße als auch auf der Schiene. Die Modernisierung der Infrastruktur zur Erhöhung der Geschwindigkeit des Schienenverkehrs ist ein Muss. Das Gleiche gilt für die Straßenverkehrsinfrastruktur und die schnellen Verbindungen zwischen den Regionen des Landes werden zu deren wirtschaftlicher Entwicklung führen. Insbesondere auf dem Verkehrskorridor von Ungarn bis zum Hafen von Constanța wird eine schnelle Straßenverkehrsbindung benötigt. Für die Automobilindustrie sind die Verkehrsverbindungen von Pitești bis zum Zoll in Nădlac oder von Craiova zum Hafen von Constanța äußerst wichtig. Der Hafen von Constanța ist nämlich ein wichtiges Exporttor für in Rumänien hergestellte Fahrzeuge. Und eine moderne Verkehrsinfrastruktur würde die Transportzeiten erheblich verkürzen. Nebst der unzureichend entwickelten Verkehrsinfrastruktur verliert die rumänische Wirtschaft nach Angaben der Spediteure derzeit jedes Jahr etwa 2,5 Milliarden Euro, auch wegen Wartezeiten und Zollkontrollen an den Grenzübergängen. Eine Folge des nur partiellen Beitritts Rumäniens zum Schengen-Raum, nämlich vorerst immer noch ohne die Landgrenzen.
Sie hören Radio Rumänien International.
Poți să mergi, suntem reci. Zum 1. Mai und Ostern werden tausende Touristen an der Schwarzmeer-Riviera erwartet. Da sich der Kurzurlaub am 1. Mai mit den Osterferien fortsetzt, sind die Rumänen an längeren Aufenthalten als üblich interessiert. Stefan Baciu hat zu diesem Thema recherchiert. Am Mikrofon mit der deutschen Fassung seines Beitrags ist Dana Nedele. Die Saison an der rumänischen Schwarzmeerküste beginnt offiziell am 1. Mai und es wird erwartet, dass einige Hotels nächste Woche ihre Pforten für Gäste öffnen. In einem Umkreis von etwa 75 Kilometer zwischen Navodar und Vama Veche gibt es mehrere Urlaubsorte mit Hotels, Pensionen und Ferienhäusern, die die Schwarzmeerküste zum wichtigsten Sommerreiseziel in Rumänien machen. Nicolae Bucovale, Leiter des Verbands der rumänischen Tourismusarbeitgeber, ist der Ansicht, dass die Ferienorte an der Schwarzmeerküste dank der jüngsten Investitionen die Qualität der angebotenen Dienstleistungen deutlich verbessert haben.
Suntem pregătiți cu tot ce trebuie să primim turiști în condiții extrem de bune.
Wir sind mit allem ausgestattet, was wir brauchen, um die Touristen unter sehr, sehr guten Bedingungen im Vergleich zu anderen Jahren zu empfangen. Der Investitionsanteil, wenn Sie so wollen, im Hotelbereich hat sich enorm erhöht und wir arbeiten jetzt intensiv daran. Wir sind in diesem Jahr besonders an Dienstleistungen interessiert und ich denke, dass die Dienstleistungen ein wenig höher sein werden als im letzten Jahr. In allen Ferienorten werden am 1. Mai Hotels eröffnet, wenn wir mit Mamaia Navodar beginnen. Dort sind die Hotels geöffnet und melden etwa 5000 Touristen an. Dort beginnt am 1. Mai auch ein Festival für elektronische Musik. Im klassischen Mamaia, sagen wir, haben etwa 60 Hotels geöffnet. Fahren wir nach Eforie, ist die Kapazität voll ausgelastet. In Eforie gibt es noch Hotels, die geöffnet werden können. Es ist ein Ferienort für Familien und ein beliebtes Kurgebiet. Trotz des durchschnittlichen Preisanstiegs von 17% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat sich die Dauer des Urlaubs zu Beginn der Sommersaison von 3 auf 4 Nächte verlängert und die Tatsache, dass zwischen dem 1. Mai und dem orthodoxen Osterfest nur wenige Tage liegen, hat sich positiv auf die Buchungen ausgewirkt, so die Pressemitteilung eines großen Reiseveranstalters, der auf Urlaub in Rumänien spezialisiert ist. Nicolae Bucovale gab uns einige Informationen über die Preise, die von den Hotels zu Beginn der Sommersaison an der Schwarzmeerküste verlangt werden.
Să vă dau un exemplu, la un hotel de 3 stele în Mamaia, care mă normal...
In einem 3-Sterne-Hotel in Mamaia beginnen die Preise bei 250 lei, also 50 Euro. Es handelt sich um ein Zimmer inklusive Frühstück und wenn es Badewetter gibt, gibt es auch kostenlose Liegen am Strand, kostenlose Parkplätze, also erscheinen mir die Preise nicht hoch. Oder wenn man jetzt in Resorts geht, die all-inclusive sind, gehen Sie nicht über den Preis von 500 lei, 100 Euro, für ein Zimmer mit Kinderausstattung hinaus. Wir sprechen von All-Inclusive, wo es alles gibt, von morgens bis abends, sagte unser Gesprächspartner.
Die Enzyklopädie von RRI. Wissenswertes über Rumänien.
Bukarest ist seit jeher eine Stadt der Kontraste, in der sich das Leben auf dem Land und in der Stadt vermischt haben. Tatsächlich wurde nach dem Ersten Weltkrieg nur das Stadtzentrum fast vollständig urbanisiert. Doch das Stadtzentrum war von einem Netz peripherer Viertel umgeben, die auf dem Land ehemaliger Dörfer entstanden. Daher wurde das typische Landleben in diesen Elendsvierteln zum Teil lange Zeit beibehalten, sogar bis Anfang der 60er Jahre, Als das kommunistische Regime begann, die Stadt in eben diesen Gebieten zu systematisieren. Sie hören zu diesem Thema einen Beitrag verfasst von Christine Leschko. Am Mikrofon begrüßt sie Adina Olaru. Wie gesagt, die Urbanisierung der Stadt Bukarest begann in den 1960er Jahren. Die volkstümlichen Wohnhäuser und die Handwerkerhäuser mit dem Laden im Erdgeschoss und der Wohnung im Obergeschoss wurden abgerissen, um Platz für Wohnblocks zu schaffen. Und so füllten sich die Vorstädte mit sogenannten Wohnheimvierteln. Ein Dokumentarfilm, der vor kurzem im Archiv des Bukarester Stadtmuseums entdeckt wurde, eine ungeschnittene Rohaufnahme, zeigt uns das Leben der Bukarester entlang der Verkehrsadern, die von der Vergului-Sperre, Bariera Vergului, zum Victoriei-Platz führen. Das heißt, vom östlichen Ende der Hauptstadt bis zum Beginn des wichtigsten und modernsten Boulevards von Bukarest, der Calea Victoriei. Der Film zeigt das Alltagsleben der Menschen, die in der Nähe der Straßen lebten, die heute Mihai Bravo, Stefan Cel Mare und Iancu de Hunedoara heißen. In den 60er Jahren trugen sie andere Namen und ihre Existenz hatte sich seit Jahrzehnten kaum verändert. Wie diese Stadtviertel im 19. Jahrhundert aussahen und wie das Leben der Menschen in Bukarest aussah, die in der als gelber Sektor bekannten Verwaltungseinheit lebten, erfahren wir von dem Historiker Adrian Majuru, Direktor des Museums von Bukarest.
Acest sector de galben avea la 1838 11.555 de locuitori.
1838 hatte der gelbe Sektor 11.500 Einwohner, war also nicht sehr dicht besiedelt und hatte 2.450 Häuser. Es gab auch Haustiere. Wir können sie so nennen, wenn wir uns an die Parameter der damaligen Zeit halten. Nämlich, es gab 1.063 Pferde, 444 Ochsen, 245 Kühe, 73 Büffel, 193 Schweine und 1542 Hunde. Geflügel wird in den Dokumenten der damaligen Zeit nicht erwähnt. Auch Katzen werden nicht erwähnt. Was wir sehen, sind Zugtiere. Diese Menschen mussten also ihren Lebensunterhalt mit der Pflege dieser Zugtiere verdienen. Pferde, Ochsen, Büffel. Damals waren die Schweine noch ganz anders als heute in den Haushalten oder auf den Bauernhöfen. Wir finden diese Schweine auf Lithografien aus dem frühen 19. Jahrhundert, vor allem in den 1830er bis 1850er Jahren abgebildet, die frei zirkulieren und gekennzeichnet sind. Sie hatten auch ein dreieckiges Kopfstück, damit sie nicht leicht in andere Höfe hineinschlüpfen konnten. Es ist also eine ländliche Welt. Eine ländliche Welt, die sich kaum verändert. Und im Gebiet der Mihai-Bravo-Straße ändert sie sich überhaupt nicht. Irgendwann taucht jedoch eine untere Mittelschicht von Handwerkern auf, die von ihrer Arbeit leben können. Wenn man seine Werkstatt direkt an der Stefan-Cel-Mare-Straße hat, wo man das verkauft, was man macht, egal ob man Schuhmacher, Schuster oder Fotograf ist, hat man Glück. Man konnte sein Geschäft in den Seitenstraßen haben, aber die Leute kamen nicht wirklich rein. Diese Straßen waren ziemlich unhygienisch und für die damalige Zeit etwas unsicher. Die Umgebung und die Welt verändern sich, sobald man in einen anderen Stadtteil geht. Dort gibt es andere Gebäude. Natürlich gibt es auch Industriegebiete, zum Beispiel eine Brotfabrik im Norden und eine andere im Süden. Die kosmopolitische Welt begann am Victoriei-Platz und dahinter und um ihn herum blieb die ländliche Umwelt. Die Situation begann sich 1961 zu ändern, als der im Museum von Bukarest aufbewahrte Film gedreht wurde, um den Wandel zu dokumentieren. Doch wie sah das Leben damals in der Nähe der Vergului-Sperre, der Bariera Vergului, aus? Das ist die heutige Piața Muncii, der östliche Rand der Stadt. Adrian Majuru antwortet auf diese Frage.
Era o vorbă în vremea aceea care spunea, mai că dacă s-ar găsi și gaz, ar fi ca în vremea războiului.
Damals gab es einen Spruch, wenn man Gas auftreiben könnte, wäre es wie im Krieg, hieß es. Brot konnte man noch mit der Stempelkarte kaufen. Auch Süßigkeiten kosteten einen Coupon, der je nach beruflichem Rang und gesunder Herkunft angeboten wurde. In den 1960er Jahren Als Gheorghiu Dej noch an der Spitze des Staates und der kommunistischen Partei PCR stand und die Abhängigkeit vom sowjetischen Staat noch recht groß war, wurde diese Situation abgeschwächt. Aber für die einfachen Leute blieb die alte Welt bestehen und hatte sich nicht aufgelöst. Es gab Entbehrungen, aber sie lebten in denselben Häusern. Und einige eröffneten sogar kleine Handwerksbetriebe, da das Regime ihnen dies noch erlaubte. Die Dinge begannen sich 1961 zu ändern und die Menschen waren verwirrt. Die Erwachsenen waren sehr traurig. Es war eine neue Welt, mit der sie nichts anzufangen wussten. Sie zogen aus ihren vertrauten Wohnungen aus und sollten in die Mihai Bravo oder Yanku de Hunedoara Boulevards verlegt werden, aber nicht unbedingt dorthin. Mit dem Abriss und dem Neubau verändert sich natürlich auch die menschliche Landschaft. Menschen vom Land kommen zum Arbeiten in die Stadt. Dorfbewohner werden über Nacht zu Stadtbewohnern und besetzen die neuen Wohnblöcke. Adrian Majuro dazu.
Realitatea anilor 60 se reflectă și impactează în societatea în care noi trăim astăzi.
Die Realität der 1960er Jahre hatte Auswirkungen auf die Gesellschaft, in der wir heute leben. Denn es war der Beginn einer Systematisierung und Industrialisierung der Vorstädte, die viele Menschen vom Land und aus den Kleinstädten in die Gegend brachte. Das war es, worauf ihr Kontakt mit der Urbanität hinauslief. Mehr konnten und brauchten sie nicht. Es reichte ihnen aus. Wenn aber die kritische Masse der Menschen mit intellektuellen Anliegen und freien Berufen schrumpft, dann entstehen Erscheinungsformen der Peripherie und der Mitte. Die Demografie mischt sich und diese Mischung war auch in einem Wohnblock zu finden. In ein und demselben Wohnblock konnten zwei oder drei Intellektuelle wohnen, daneben Arbeiter aus der Fabrik Semonatoria oder kleine Beamte. Es bestand jedoch kein Wunsch nach der beruflichen Homogenität, die die Viertel von einst geprägt hatte, sowie die großen Boulevards in ihrer fernen Vergangenheit bis in die 1960er Jahre eine berufliche Homogenität aufwiesen. Heute sieht das Viertel zwischen den historischen Orten Vergului und Mogoșoaiei, der Ort, an dem die Calea Victoriei oder die Calea Mogoșoaiei begann, noch genauso aus wie nach den Umgestaltungen durch das kommunistische Regime.
Sie hören Radio Rumänien International.
Das Programm von Radio Rumänien International geht weiter mit klassischer Musik. Der Bariton Eduard Dumagian wurde am 5. Februar 1942 in Bukarest geboren und starb am 11. Februar 2024 im Alter von 82 Jahren in der Schweiz. Wir erinnern uns an seine Persönlichkeit, aber nicht bevor wir ihn die Arie aus Rigoletto Cortigiani Ville Rasa Danata aus Giuseppe Verdis Rigoletto mit dem Symphonieorchester des slowakischen Rundfunks unter der Leitung von Alexander Rachbari singen gehört haben.
tutto il mondo, dal figlio è per me. Signori, perdon, perdona, pietà.
Eduard Domagian wurde in einer Familie armenischer Herkunft geboren, in der die Musik sehr beliebt war. Seine Tante war die große Sopranistin Araxavadjian, erste Solistin der Bukarester Nationaloper. Seine Eltern sangen im Chor der armenischen Kirche in Bukarest, in dem er selbst viele Jahre lang aktiv war, auch als er erster Solist der Bukarester Oper war. Die Mutter des Künstlers hatte eine schöne Sopranstimme, schrieb Gedichte und liebte die Kunst sehr. Eduard Domagian begann erst spät im Alter von 14 Jahren mit dem Klavierunterricht, allerdings bei der großen Lehrerin Ceci Diamanta. Als Student des Konservatoriums wandte er sich dem Lied- und Oratoriengesang zu und schloss sein Studium in diesem Fach unter der Leitung der großen Professoren Nicolae Secăreanu, Aurel Alexandrescu und Viorel Ban ab. Obwohl auf seinem Diplom die Spezialisierung auf Lied und Oratorium vermerkt war, wurde Domagian als Solist an die Bukarester Nationaloper berufen, wo er 1968 seine erste Rolle als Malatesta in Gaetano Donizettis Oper Don Pasquale übernahm. Danach nahm er an internationalen Wettbewerben teil, die selbst für erfahrene Solisten schwierig sind, und gewann einen wichtigen Preis nach dem anderen in Wien, Paris, Toulouse, Barcelona, Treviso, Vercelli, Verviers und Herzogenbusch. Nach diesen Erfolgen öffneten sich die Bühnen der Welt für den rumänischen Künstler. Er debütierte an der Mailänder Scala unter der Leitung des Dirigenten Ricardo Muti, ein Theater, dem weitere wertvolle Bühnen folgten: Deutsche Oper Berlin, Teatro Colón in Buenos Aires, Covent Garden in London, Carnegie Hall in New York, wo er in Verdis Nabucco debütierte, ebenfalls mit Ricardo Muti, Opera Comique, Palais Garnier, Opera Bastille, alle drei in Paris und viele andere. Seit 1986 in der Schweiz ansässig, fühlte er sich seinem Land immer sehr verbunden, weshalb er so bald wie möglich zurückkehrte und Auftritte und Konzerte gab, einerseits um seinen Landsleuten die Freude zu bereiten, ihn wiederzuhören, und andererseits, um in denselben Seelen, in denen er seine Karriere begann, intensive Gefühle zu erleben. Hier ein weiteres Beispiel. Das zweite Lied, Chanson à Dulcinée, aus dem Zyklus Quatre Chansons de Don Quixote, die Lieder des Don Quixote für Bariton und Orchester von Jacques Ibert, aufgenommen 2005 in Bukarest mit dem Rundfunkkammerorchester und dem Dirigenten Christian Mandel.
La journée, si je ne vois pas.
über den Bariton Eduard Tomagian, der die rumänische Gesangsschule für exzellent hielt, wurde gesagt, dass er alle Erwartungen übertraf, indem er ausschließlich für die Kunst schwang und sie als Modell für zukünftige Generationen hinterließ. Wir sagen, möge er in Frieden ruhen, und laden Sie ein, am Ende einen Auszug aus dem byzantinischen Osteroratorium »Die Passion und Auferstehung des Herrn« von Paul Constantinescu zu hören, eine Aufnahme von Radio Rumänien aus dem Jahr 2009.
Se chema Iscariotianul, care era din numărul celor 12, și mergând a grăit cu arhierei și cu voievoze, cum l-ar vende pre el, și s-au bucurat, și s-au tocmit cu dânsul să-i dea bani. Și el s-a făgăduit lor și căuta vreme cu prilej ca să-l vânză prea el fără de
Mergând cum lesi suesseror, che aum te trascire. Che când a venit ceasul, au scesut cei 12 apostoli cu el, che au zis lor.
Sie hören Radio Rumänien International.
Rumänische Kulturidentität und Kulturinterferenzen.
Es geht weiter im deutschen Programm von Radio Rumänien International. Das Goethe-Institut ist eine der wenigen westlichen Kulturinstitutionen, die noch vor der Wende in Bukarest funktionieren konnten, trotz öffentlicher Zensur und Propaganda. Über 10 Jahre lang zwischen dem Gründungsjahr 1979 und der Wende 1989 konnte hier durch die verschiedenen Veranstaltungen und dem Zugang zur Institutsbibliothek der Kontakt zu einer freien und offenen Welt hergestellt und erhalten werden. Diejenigen, die sich daran erinnern, können nun ein Forschungsprojekt unterstützen, das genau diese Zeitspanne in der Geschichte des Goethe-Instituts auswertet. Mehr dazu erfahren Sie von Roxana Lepădat, Kuratorin und Doktorandin. Das Interview führte Monika Strava vom Inlandsdienst von Radio Rumänien International. Sie hören die Rubrik Kulturidentität und Kulturinterferenzen.
Frau Lepădat, Sie führen eine Forschungsarbeit durch, die einen bestimmten Zeitabschnitt in der Geschichte des Goethe-Instituts Bukarest durchleuchtet. Worum geht es genau und aus welcher Perspektive gehen Sie dieses Thema an?
Es ist tatsächlich eine wissenschaftliche Forschung, eine PhD-Arbeit, die ich im Rahmen eines europäischen Projektes schreibe, ein Horizon Europe Projekt, die ich auch mit einer künstlerischen Praxis verbinde, mit einer performativen Installation. Deswegen haben wir eben auch diesen Aufruf auf die Kanälen des Goethe-Instituts veröffentlicht. Das Thema der Forschung ist die Auswirkung auswärtiger Kulturpolitik als Softbau in Krisenzeiten und bezieht sich auf den deutsch-rumänischen Kulturtransfer zwischen 1968 und 2007. Und was uns eben jetzt sehr stark interessieren würde, wäre eben inwiefern das Publikum, das Goethe, die Besucherinnen des Goethe-Instituts vor 1990 über ihre Erfahrungen da erzählen können und uns auch erzählen können, inwiefern diese Veranstaltungen Perspektiven geändert haben, Perspektiven erweitert haben und eben einen Gegenpol zur Propaganda des Ceausescu-Regimes geschaffen haben.
Frau Lepădat, welche Quellen benutzen Sie?
Wir benutzen in erster Linie Archivrecherchen und ich meine jetzt Archiven in Rumänien, wie zum Beispiel das Archiv von Genesas, also das Alte Securitate-Archiv, wo ich eben eine Genehmigung bekommen habe, aber auch das Nationalarchiv Rumänien, sowie auch Archive in Deutschland. Ich bin zum Beispiel jetzt gerade in Stuttgart, wo es das Archiv des Instituts für Auslandsbeziehungen gibt. Ich fahre dann nach Berlin, im Bundesarchiv, sowie im politischen Archiv des Auswärtigen Amtes. Aber ganz, ganz wichtig sind für die Recherche auch Interviews mit Zeitzeugen, sowohl Besucherinnen, die eben das Goethe-Institut vor 1990, aber auch nach 1990, weil die Recherche, die fängt 1968 statt und geht bis 2007, sowie auch Persönlichkeiten aus Kultur, Medien und Politik.
Für diese Zeitzeugenberichte haben Sie auf der Internetseite des Goethe-Instituts einen Call, einen Aufruf veröffentlicht. An wen sollen sich diejenigen, die das gerne tun würden, wenden und bis wann?
Wir haben die Zeitspanne jetzt ein wenig verlängert. Die Bitte ist, dass Sie sich entweder über E-Mail direkt an mich wenden oder das Goethe-Institut anrufen und Ihre Kontakte hinterlassen, sodass ich Sie dann kontaktieren kann. Die Bitte ist, wenigstens zu melden, dass Sie willig sind, ein Interview zu führen bis zum 30. April. Das Interview wird nach dem 30. stattfinden, aber sozusagen bis zum 30. April wären wir sehr dankbar, wenn Sie sich melden könnten und kurz berichten könnten, dass Sie eben etwas dazu zu erzählen haben, dies zu erzählen wollen.
Wie waren die Rückmeldungen bis jetzt?
Es sind einige gekommen, noch nicht ganz viele. Es sind aber auch heute sehr interessant, dass wir von verschiedenen Personen Hinweise bekommen haben, wer sich daran noch erinnern könnte und Kontaktdaten. Also ich hoffe, dass die Anzahl schon etwas noch steigen wird.
Wie viele bräuchten Sie zahlenmäßig von diesen Zeitzeugenberichten?
Wir haben eigentlich nicht an eine genaue Zahl gedacht. Umso verschiedenartig, umso besser wäre es für uns. Und es wäre interessant, dann auch Berichte zu haben von denjenigen, die halt Bücher der Bibliothek benutzt haben, als auch von denjenigen, die Kulturveranstaltungen besucht haben. Es werden ganz bestimmt Leute sein, die im Kulturbereich aktiv waren, die sich wahrscheinlich der deutschen Minderheit angehört haben und angehören. Aber es würde zum Beispiel auch sehr interessant, wenn es halt auch rumänisch, also nicht zur deutschen Minderheit angehörige, für die vielleicht interessant war, halt zu der Zeit zu besuchen. Das ist ganz bestimmt noch passiert, weil es dann eben auch viele Leute waren, die Deutsch gelernt haben, auch im Goethe-Institut, auch noch vor 1990. Aber die Anzahl war jetzt bestimmt nicht so hoch wie nach den 90er Jahren.
Frau Lepadat, wir wünschen Ihnen viel, viel, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal.
Vielen herzlichen Dank.
Und damit geht die deutsche Sendung von Radio Rumänien International zu Ende. Die wichtigsten Neuigkeiten aus Rumäniens Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft finden Sie auf unserer Internetseite. www.rri.ro lautet die Adresse. Wir freuen uns auch jedes Mal über Ihre Empfangsberichte, Fragen und Anregungen. Sie erreichen uns am schnellsten per E-Mail an die Adresse germ@rri.ro. Mein Name ist Alex Terescu, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und sage auf Wiederhören aus Bukarest. Bis zum nächsten Mal.
Das Programm von Radio Rumänien International für Mittel- und Westeuropa ist damit beendet. Wir senden täglich auf der Kurzwelle von 6 bis 6.30 UTC auf der Frequenz 11.620 kHz. 25 Meter Band, sodann von 14 bis 15 Uhr UTC auf der Frequenz 9600 kHz, 31 Meter Band und von 18 bis 19 Uhr UTC auf der Frequenz 9570 DRM. Im Internet sind wir auf Windows Media auf www.rri.ro zu erreichen. Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.